Ja, ich fand das sehr schön, dass von der Schönheit Gottes gesungen wurde. Ist uns ja manchmal gar nicht so bewusst. Gott ist das Schönste, was es gibt im Universum. Und Gott ist das Glücklichste, was es gibt. Jetzt Menschen, die miesgrämig sind, da ist man nicht gerne in ihrer Nähe. Und manchmal stellen wir uns Gott so vor, aber Gott ist die glücklichste Person. Als ich das neulich mal sagte, war das jemandem richtig fremd, aber das können wir aus der Bibel erkennen. Nun bin ich ja hier als Abgesandter eines Werks, das sich um verfolgte Christen kümmert und die Stimme für Verfolgte sein will. Und jetzt komme ich gerade kurz vor Weihnachten zu euch. Zu Weihnachten, zu Advent wünscht man sich ja eher Botschaften des Friedens, der Besinnlichkeit, wenn schon Notlagen, dann solche, die spätestens am Heiligabend wieder gelöst sind, wo man sich dann ruhig zurücklehnen kann. Über Verfolgung spricht man eher im November, da ist der Tag der verfolgten Christen. Zu Weihnachten möchte man mehr Freude haben. Ich habe dann nachgedacht über die Ereignisse der Geburt Jesu und da bin ich auf Dinge gestoßen, wo ich dann doch gedacht habe, das passt eigentlich besser zu den düsteren Schlagzeilen, die wir in Zeitungen lesen, als zu stimmungsvollen Weihnachtsgottesdiensten. Und ich möchte anfangen mit einer ziemlich vernachlässigten Personengruppe in der Weihnachtsgeschichte. Hirten, Waisen, Engel, Josef, Maria, die kommen oft dran, manchmal sogar Ochse und Esel, die eigentlich gar nicht so ausdrücklich da drin stehen. Aber ich möchte am Anfang über die kleinen Kinder von Bethlehem lesen. Hoffe ich, das klappt. Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwer zu sehen, aber ich lese aus Matthäus 2, Vers 13 bis 18. Da waren ja diese Sterndeuter aus dem Osten, waren aufgrund eines Sternes, den sie als Botschaft empfunden haben, auf der Suche nach Jesus. Und waren dann schließlich über den Umweg Herodes bei Josef und Maria und dem Kind angelangt. Und jetzt lesen wir, wie es weitergeht. Als sie weggezogen waren, sieh da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, also Josef, nahm das Kind und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Hosea, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus, und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der spricht, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen, Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. So gar nicht schön besinnlich weihnachtlich. Als ich über die Predigt nachdachte, habe ich über diesen Text, der vorher steht, was gelesen, was mir auch sehr eindrücklich war. Die schlimmsten Personen in dieser Geschichte ist eigentlich nicht der Herodes, der war böse, das ist klar. Aber die schlimmsten sind eigentlich die Bibelkenner, die dem Herodes gesagt haben, ja, der Messias wird in Bethlehem geboren. Aber die keinen Fuß gerührt haben, um dahin zu laufen oder so. Versteht ihr? Das ist gerade für uns als Christen eine Warnung. Die genau wussten, und da kommen Leute aus dem Osten und sagen, wir haben da ein Zeichen gesehen, dass der jetzt geboren sein könnte und die bewegen sich nicht und geben noch dem Herodes letztlich die Munition. Aber die Kinder, von denen ich jetzt gelesen habe, wir können verstehen, dass die in Krippenspielen nicht so oft vorkommen. Da sterben junge Babys zwischen 0 und 2 Jahre. Wir wissen nicht, wie viele es waren, das waren keine riesigen Orte dort, aber einige. Sie werden grausam ermordet, den Eltern entrissen. Zurückbleiben entsetzte, verzweifelte, traurige Eltern. Warum starben die Babys? Natürlich zuerst mal wegen Herodes. Das ist klar, wir wollen jetzt nicht gleich die Schuld auf Gott schieben. Herodes, das wissen wir aus der Geschichte, ein pathologisch misstrauischer Gewaltherrscher. Wir wissen aus der außerbiblischen Geschichte, dass er seine eigenen Kinder und einige seiner Frauen ermordet hat, aus Angst, die könnten ihm irgendwie gefährlich werden. Das passt also genau in dieses Bild hinein. Das ist die eine Seite. Aber eigentlich starben doch diese Babys, weil sie irgendwie Jesus zu nah waren. Wenn da nicht der Sohn Gottes gerade in Bethlehem geboren worden wäre und wenn da nicht dieser Herrscheranspruch des Messias gewesen wäre, von dem der König wusste, und wenn der nicht abgehauen wäre nach Ägypten, kann man noch sagen, hätten die Babys wahrscheinlich länger gelebt. Gott schickt den Retter in die Welt und Babys sozusagen als Kollateralschaden, also was so nebenbei, was man in Kauf nehmen muss. Was können die armen Babys dafür oder ihre Familien? Hätte Gott sie nicht schützen können? Und dann fiel mir ein, dass heute in der Welt viele Menschen leiden und sogar ermordet werden, weil sie irgendwie Jesus zu nah sind. Verspottet werden, geschlagen werden, verhaftet oder sogar getötet werden, weil sie Christen sind. Natürlich, im Unterschied zu den Babys sind viele davon, die das bewusst in Kauf nehmen, aber wir hören auch immer wieder von Anschlägen auf christliche Kirchen, wo einfach normale Kirchgänger dabei waren. Kopten in Ägypten, von denen es viele lebendige Gläubige gibt, aber manche, die eben zum Weihnachtsgottesdienst in der Kirche waren und weil sie irgendwie Jesus zu nah waren, sterben müssen. Das ist heute Realität. Und das fing an in Bethlehem. Carsten hatte schon erwähnt, 2007 wurden 3 Christen in der Türkei ermordet. Einer mein Schwager, Necati Aydın. Und auch damals fragten selbst Christen, die ich kannte, wäre es nicht besser gewesen, Gott hätte die geschützt, der kann das doch. Muss die Nähe zu Jesus so gefährlich sein? Wir haben ja gehört, wir sehnen uns doch mehr nach Geborgenheit bei Jesus und nicht noch in Gefahr gebracht zu werden. Aber die Realität heute in vielen Ländern der Welt ist, dass Menschen, die Jesus zu nah sind, in Gefahr sind. Herodes bekam Jesus selbst nicht zu greifen, der war abgehauen mittlerweile. Daher ermordete er in seinem wahnsinnigen Zorn eine Reihe von Babys. Mir fiel dazu ein sehr zentrales Kapitel in der Bibel ein, Offenbarung 12. Vielleicht kennen das manche gar nicht so, aber für Leute, die Science Fiction lieben und so, ist es sehr dramatisch. Ein Drache und eine Frau. Das ganze Kapitel müsst ihr unbedingt mal lesen, falls es euch jetzt nicht einfällt. Der Drache stellt Satan dar. Die Frau stellt die Gemeinde Gottes, Altes Testament, Neues Testament dar. Und die Frau erwartet ein Baby, den Messias. Und der Drache wartet darauf, wenn das Baby geboren ist, der zukünftige Herrscher, dann will er ihn sofort verschlingen. Aber Gott nimmt ihn hinweg. Und nun richtet sich der Zorn des Drachen gegen die Frau und gegen die anderen Nachkommen, also die Glieder der Gemeinde Jesu. Da sehen wir diesen Kampf, der sich abspielt. Der Satan, die alte Schlange, das wird da ausdrücklich gesagt, also Version 2.0 von der Schlange im Paradies, der keine Chance hat, Jesus zu vernichten, richtet seinen Zorn gegen die Gemeinde Jesu. Und Gott bewahrt nicht alle. Nochmal, was die Bethlehemer Kleinkinder und ihre Familien erleiden mussten, gilt heute weltweit. Jesus nahe zu sein, kann äußerst gefährlich sein. Wer zu Jesus gehört, gerät mitten hinein in Eingriffe des Satans und von Menschen, die Satan gebraucht. Muss das so sein? Um das besser zu verstehen, wollen wir ein bisschen zurückblicken. Moment. Und zwar auf prophetische Verheißungen. Das passt ja zumindest zu Advent, dass wir zurückschauen auf die Verheißungen, die Gott durch die Propheten über Jesus schon vorher gegeben hat. Und da sehen wir, die Erlösung kommt, aber sie kommt durch Leiden hindurch. 1. Mose 3, Vers 15, da sagt Gott, interessanterweise zur Schlange: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Erstmal sehen wir die Güte Gottes. Da sind Adam und Eva gerade von ihm abgehauen und in Sünde gefallen und schon fängt er an, die Erlösung vorzubereiten. Das ist Gottes Größe und Liebe. Er gibt Hoffnung. Die Erlösung wird kommen. Sie wird kommen durch einen, der in besonderer Weise Same der Frau ist. Da steckt ja drin, ohne leiblichen Vater, wie Jesus dann auf die Welt kam. Normalerweise wird immer die Abstammung von den Vätern genannt. Hier wird gesagt, der Same der Frau, das ist Jesus. Und dass Jesus siegt, das steht fest. Kein Zweifel, keine Sorgen. Aber gleichzeitig sagt doch dieses Bild von der Schlange, die ihn in die Ferse stechen wird, dass die Erlösung kommen wird, aber sie wird kommen durch Leiden hindurch. Das gilt für Jesus, das gilt auch für seine Nachfolger. Jesus wird Schaden nehmen dabei. Jesus wird nicht als unberührbarer Held kommen, der den Satan kaputt macht. Er wird sein Leben geben. Satan wird ihn in die Ferse stechen. Das heißt ein giftiger Biss einer Giftschlange. Nicht einfach mal so pieksen irgendwie. Und wenn der Satan in die Ferse sticht, dann blutet Jesus am Kreuz. Und wenn Satan in die Ferse sticht, dann leiden heute kleine Kinder, dann leiden Millionen Christen weltweit in Eritrea, in Nordkorea, in Indien oder im Iran und in vielen anderen Ländern. Erstmal als Nebenbemerkung, merken wir, wie schlimm Sünde ist, dass so ein Rezept nötig ist, um uns zu befreien? Das ging nicht anders. Der Retter kommt, aber er wurde wie wir und wurde vom Satan angegriffen. Er hat Schaden erlitten, er wurde verfolgt. Und es gibt heute noch Menschen, die unsagbares Leiden in Verfolgung erleben. Und das ist kein Zufall, sondern das hat Gott angekündigt von Anfang an. Und das sehen wir dann durch die ganze Bibel hindurch. Wir übersehen das oft, weil das bei uns in unseren Ländern so wenig präsent ist. Und dann sehen wir weiter, dass Jesus zeigt, dass die Propheten verfolgt wurden. Zeuge für die Rettung zu sein, bringt Verfolgung. Das ist ja ein interessantes Wort, was in der Bergpredigt gleich nach den Seligpreisungen Jesus seinen Jüngern sagt. Der sagt, es wird Leute geben, die schlecht über euch reden, es wird Leute sein, die werden euch angreifen. Und dann sagt er, seid fröhlich und jubelt. Unglaublich eigentlich, ne? Man denkt, wie meint Jesus das? Und dann erklärt er es aber, er sagt, es wird euch im Himmelreich belohnt werden, ihr geht auf ein herrliches Ziel zu. Für dieses Ziel, nicht weil Leiden Spaß macht, sondern weil es nur eine Durchgangsstufe ist zur wunderbaren Belohnung im Himmel. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Soll mal der Jeremia sein. Es gibt ja sehr verschiedene Prophetengestalten im Alten Testament, aber wenn ich mir Jeremia angucke, dann denke ich manchmal, was war das für ein Leben? Der hat ja nur Leid gehabt. In Brunnen geschmissen, nicht verstanden, geschlagen, verspottet, alles Mögliche. So dass Jeremia an manchen Stellen in seinem Buch sagt, Herr, warum bin ich überhaupt geboren worden und so weiter. Also da ist die Bibel sehr ernst, dass wir auch im Leiden uns mit der ganzen Wucht der Gefühle, die wir haben, an Gott wenden dürfen. Aber es gibt eine interessante Stelle, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, da sagt dann Jeremia, Herr, ich halte das nicht mehr aus und so. Und dann sagt Gott ihm als Antwort, sehr tröstlich in Anführungszeichen, sagt du, wenn du noch nicht mal mit Läufern mithalten kannst, wie willst du dann mit Pferden mithalten, so ungefähr. Er sagt, es wird noch schlimmer kommen, Jeremia. Aber dann sagt Jesus seinen Jüngern, wenn ihr um eures Glaubens willen in Schwierigkeiten geratet, dann wisst ihr, ihr gehört in eine gute Gesellschaft hinein. Das ist den Propheten passiert. Ihr seid meine Boten. Ich habe Verfolgung erlitten. Ich finde es immer faszinierend, wie offen Jesus über bittere Realitäten spricht. Bei normalen Reklametechniken ist es ja so, dass das Positive in dicken Buchstaben da steht und ganz klein unten drunter noch die Nachteile, ne, der Preis oder die Nebenwirkungen und so. Oder so wie in der Werbung, wenn dann ganz kurz gesagt wird, bei Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, das sagt man möglichst schnell. Bei Jesus war nicht so. Jesus hat keine Reklametechniken angewandt. Er hat ganz offen darüber geredet, dass jeder, der ihm nachfolgt, in Schwierigkeiten kommen wird. Er sagt, sie haben mich verfolgt, denkt ihr, sie werden euch nicht verfolgen? Ein Mann kam zu Jesus und er sagt, Herr, ich will dein Jünger sein. Da könnte man sagen, endlich mal einer, der sich bekehren will. Und Jesus sagt, Moment, überleg dir das gut, ich weiß nicht, wo ich morgen und übermorgen schlafen werde. Wenn du unter den Bedingungen mitkommst, okay, sonst lass es lieber. Wisst ihr, warum Jesus so ehrlich sein kann? Weil seine Botschaft und vor allen Dingen, weil seine Person trotzdem so attraktiv ist, dass heute auf der Welt Millionen Menschen, die von vornherein wissen, dass das in ihrem Land grobe Nachteile mit sich bringt, trotzdem Christen werden. Das zeigt, was Jesus zu bieten hat. Er muss das nicht verkaufen mit irgendwelchen Techniken und mit irgendwelchen Halbwahrheiten. Er kann es einfach so sagen, wie es ist, weil es im Endeffekt trotzdem attraktiver ist als alle anderen Angebote. Und weil Jesus keine halbherzigen Nachfolger haben möchte. Zeuge für die Rettung zu sein, bringt Verfolgung. Gerade zu Weihnachten leiden heute viele Menschen auf der Welt. Für viele Christen weltweit sind gerade die Feiertage gefährlich. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben. Letzte Ostern gab es ganz schlimme Bombenanschläge in Sri Lanka, das ist rechts unten. Von Ägypten weiß ich, dass immer mal wieder in der Vergangenheit in der Nähe der Weihnachtstage Bomben in Kirchen explodiert sind. Ein beliebtes Ziel für Terroristen, weil dann viele Leute in der Kirche sind. Wir haben in der Türkei auch schon erlebt, dass einige Gemeinden, weil es Drohungen gab oder weil die Lage schwierig war, während Weihnachtsgottesdiensten von Polizisten beschützt wurden. Ich möchte uns daran erinnern, dass wir diese Realität auch in Weihnachten nicht ausklammern. Das sind unsere Geschwister. Wir sind Teil an einem weltweiten Leib. Wir sollten mit Freude Weihnachten feiern. Ich habe ja gesagt, Gott ist der glücklichste Mensch auf der Erde, aber er vereint in sich gleichzeitig betroffen zu sein von unserem Leid und gleichzeitig absolut glücklich zu sein. Und das sehen wir auch an Jesus. Ich weiß, dass wir das nicht so können wie Gott, aber wir sollten nicht, um vermeintlich glücklicher zu sein, die Realität unserer Geschwister ausblenden. Vielleicht gerade in Weihnachten besonders für sie beten, besonders für sie geben, besonders für sie eintreten. Und damit kommen wir nochmal zu der Frage, wie Jesus seinem Volk so viel Leiden zumuten kann. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass der Leidensweg von Jesus selbst schon zu Weihnachten begann. Auch für Jesus verlief ja Weihnachten nicht ruhig oder reibungslos. Als Hochschwangere musste Maria auf die Straße nach Bethlehem. Das war damals nicht so leicht möglich. Man musste laufen oder auf dem Esel reiten oder was auch immer. Aus innerweltlicher Gesicht, nur weil der dumme Augustinus unbedingt seine Leute zählen wollte. Und Jesus leidet schon im Mutterleib. Dann ist kein Gastzimmer mehr zu kriegen, er wird in eine Futterkrippe gelegt. Für Leute, die sehr Angst haben, dass irgendwelche Bakterien ihre Kinder angreifen könnten. Jesus ging es nicht anders. Als kleines Kind noch muss er die Spannung seiner Eltern wegen Herodes erleben und die anschließende Flucht nach Ägypten. mit seinen Eltern teilt er eine gewisse Zeit lang das unsichere Flüchtlingsleben. Wenn jemand frühkindliche Traumata haben könnte, dann sicher Jesus auch. Leiden fängt also für Jesus mit der Geburt an, nicht nur mit diesen äußeren Umständen, sondern allein das in die Welt zu kommen, war ja ein Leiden für ihn. Gottes Sohn, der von keiner Sünde wusste, kommt plötzlich rein und als er aufwächst, erkennt er mehr und mehr, wie kaputt die Menschen sind. Wie die Sünde ein Virus ist, der alles infiziert hat, wie Unehrlichkeit, wie Heuchelei, wie Gewalt unter den Menschen herrscht. Und das muss ein ständiges Leiden für Jesus gewesen sein. Jesus nahm dann sein Kreuz auf sich und er sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wieder das gleiche Prinzip, wer zu mir gehört, geht mit mir, erlebt ähnliche Dinge wie ich. Paulus hat das sehr interessant gesagt. Er sagte, ich möchte Jesus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, das wollen wir wahrscheinlich alle, Kraft von Jesus, die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Paulus wünscht sich, mit Jesus zu leiden, nicht weil er Masochist ist oder sowas, sondern weil er weiß, dass ein geistliches Prinzip durch Leiden, durch Tod zur Auferstehung im Kleinen und im Großen. Ich habe einmal das Zeugnis eines iranischen Pastors erlebt, der viel gelitten hat in seinem eigenen Land und dann in den Westen kam. Und der jetzt rückblickend sagt, manchmal vermisse ich die Nähe zu Jesus, die ich im Leiden hatte. Rückblickend sagt er, ich war Jesus besonders nah. Das ist nicht automatisch, aber das ist eine Gnade, die Gott schenken kann. Jesus kann solche Dinge zu uns sagen, weil er selbst bereit war, das auf sich zu nehmen. Eine Botschaft aber noch zum Schluss. Dann machen wir erstmal den. Auch während der Verfolgung sitzt Gott im Regiment. Herodes und alle Mächte Satans schaffen es nicht, Jesus von seinem Weg abzuhalten, weil letztlich Gott regiert. Das ist ein Standbild von Caesar Augustus, damals der unumschränkte Herrscher der römischen Welt. Seine Absicht ist Steuern eintreiben. Volkszählung hieß damals Listen aufstellen, nach denen man weiß, wie viel Steuer man da rausholen kann. Er hat die Macht und mit einem Unterschrift sorgt er dafür, dass zwangsweise Millionen von Menschen in seinem Reich sich auf mühevolle Wege machen müssen, wie Josef und Maria. Man könnte denken, das ist der absolute Herrscher. Aber der eigentliche Machthaber ist der Vater unseres Herrn Jesus, der den Augustus nur gebraucht, damit Maria und Josef und Jesus 100 Kilometer weiterkommen. Und Jesus, genau wie die Propheten es vorausgesagt haben, in Bethlehem geboren wird. Dafür war das Ganze letztlich da, auch wenn es menschlich gesehen ganz anders aussieht. Das ist nicht mehr Augustus, das ist Khomeini. Im Iran sind durch Khomeini, der die islamische Revolution 1979-80 initiiert hat, durch ihn und den Einfluss, den er ausgeübt hat, die Veränderungen, die das in der iranischen Gesellschaft hervorgerufen hat, sind in den letzten Jahrzehnten Hunderttausende Iraner Christen geworden, weil sie plötzlich gesehen haben, was wörtlicher Islam bedeutet. Alle denken vielleicht, der Mann hat viel Einfluss gehabt, hat er auch, aber unser Gott steht über allem und benutzt auch Verfolgung, benutzt auch Leiden, letztlich, um seine Ziele der Liebe durchzusetzen. Wenn das für große weltgeschichtliche Ereignisse gilt, dann gilt natürlich auch für uns, mach dir keine Sorgen um die vielen kleinen Widerwärtigkeiten, denen du ausgesetzt bist. Gott, der so eine Volkszählung für seine Zwecke benutzen kann, Gott, der Khomeini benutzt, Gott, der die Sterne leitet, damit ein paar Männer aus dem Ausland Jesus sehen können, der wird mit deinen Schwierigkeiten auch fertig. Und kann sie, wenn du im Vertrauen bleibst, kann er daraus ganz besondere und gute Sachen machen. Wo du spätestens, wenn du bei Jesus bist, mal sagen wirst, ah, das war ja deswegen. Nochmal kurz als Zusammenfassung, Jesus redet über Verfolgung und verschweigt nicht, dass es das geben wird. Aber mittendrin in solchen Texten weist er dann doch auch darauf hin, dass wir bei ihm geborgen sind. Er sagt, der Vater kennt jeden Sperling, der vom Baum fällt und jedes Haar, was von deinem Kopf fällt, sind bei mir schon einige. Aber er sagt, ihr seid ihm viel mehr wert, macht euch keine Sorgen. Verfolgung gehört zu Weihnachten, wie ganz am Anfang, so auch heute. Das soll uns nicht Angst machen, sondern zeigen, dass es um einen großen, weltweiten, kosmischen Kampf geht, in dem wir mittendrin stehen. Wir sind auf der Seite des Retters, der durch Leiden gesiegt hat, aber der uns auffordert, ihm auch zu folgen, da wo es schwierig wird. Und lasst uns auch mit Gebet und Gaben an unsere zu Weihnachten besonders angegriffenen Geschwister denken und für sie eintreten. Ich möchte noch mal kurz beten. Lieber Vater, ich danke dir für dein gutes Wort und dass du so realistisch bist und dass deswegen dein Wort und deine Wahrheiten durchtragen in jeder Situation. Wir brauchen besonders die Kraft deines Heiligen Geistes, um echte Freude zu haben und um gleichzeitig auch leidensfähig zu sein. Und ich bitte dich, dass du das meinen Geschwistern hier schenkst und dass du in ihnen etwas wirkst durch dein Wort. Amen.